SWR 2 Zeitgenossen.
Wie wollen wir leben, wohnen und arbeiten im 21. Jahrhundert? Wie könnte die Stadt der Zukunft aussehen? Mit diesen ambitionierten Fragen setzt sich die internationale Bauausstellung Stadtregion Stuttgart, die IBA 27, auseinander. 2027 sollen erste beispielhafte Projekte fertig gebaut sein. Aber die Arbeit, die hat natürlich schon lange begonnen, die Planungen. Und über dieses städtebauliche Großprojekt sprechen wir mit dem Architekten Andreas Hofer. Er ist der Intendant der IBA 27 Stadtregion Stuttgart. Herr Hofer, für die IBA 27 haben Sie die Vision, die produktive Stadt, ausgerufen. Was genau können wir uns darunter denn vorstellen?
Die produktive Stadt ist eigentlich die Stadt, wie sie immer war, bis ins 20. Jahrhundert. Eine Stadt, in der bis auf die Ebene der Häuser Menschen zusammengelebt, zusammengewohnt, zusammengearbeitet, Dinge gehandelt, produziert, transportiert haben. Vieles von dem ist verloren gegangen, natürlich auch über die Entwicklung der Industrie, die sich spezialisiert hat in großen Fabriken, und dann über die vorherrschende Ideologie, dass man die Dinge eigentlich gar nicht mehr zusammenhaben will. Was natürlich etwas mit den schwierigen Erfahrungen im 19. Jahrhundert mit der Frühindustrialisierung zu tun hatte. Furchtbare Lebensumstände, Verschmutzung, Lärm. Und dann kam das Paradigma, alle diese Dinge zu trennen. Und jetzt stehen wir, glaube ich, wieder vor einer Zeitenwende, wo wir merken, dass das natürlich auch Probleme mit sich bringt. Stichwort Verkehr. Und die Produktion verändert sich natürlich auch. Sie wird feinteiliger, kleiner. Emissionen sind gar nicht mehr zugelassen, auch über fortschrittliche Gesetzgebung. Und das ermöglicht, die Dinge wieder neu zu denken.
Und warum eignet sich die Region Stuttgart vielleicht sogar besonders dafür, die Stadt neu zu denken?
Weil es hier noch Produktion gibt. In ganz vielen Städten Europas ist die Produktion aus der Stadt eigentlich komplett verschwunden, häufig sogar aus der Region. Es wurde sehr viel ausgelagert in andere Länder. Das heißt, da hast du die Substanz, das Material gar nicht mehr, um darüber nachzudenken, wie und was wir in Zukunft herstellen. Da ist die Region Stuttgart vermutlich einzigartig mit dem immer noch sehr hohen Anteil auch von materieller Produktion. Und mit diesem Erbe zu spielen, das weiterzuentwickeln und sich natürlich auch die Frage nach den Produkten zu stellen. Wenn wir an die Umbrüche in der Automobilindustrie denken, ist das natürlich, sind wir hier eigentlich in einem lebendigen Labor, und diese Prozesse jetzt ein paar Jahre mitzuverfolgen, vielleicht teilweise auch mitzugestalten, ist eine extrem faszinierende Aufgabe.
Sie haben sich die Stadtregion vorgenommen im Gesamten, nicht nur die Stadt Stuttgart selbst. Warum?
Das hat auch praktische Gründe. Die IBA ist eigentlich aus der Region heraus entstanden. Die Region ist auch ein Gesellschafter bei der IBA GmbH. Aber natürlich hat es auch inhaltliche Gründe. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass wir Stadt eigentlich nur über ihre Grenzen hinaus denken können. Und hier in der Region Stuttgart natürlich noch einmal mehr mit diesen vielen Mittelzentren um Stuttgart rum. Wir haben es hier eigentlich mit einer Netzwerkstruktur zu tun. Ich glaube, das ist auch die Zukunft der Stadt. Also diese Spezialisierung mit einem teuren und großartigen Zentrum und dann fällt's so in die Wohnquartiere hinaus ab. Das ist vermutlich nicht die Stadt der Zukunft.
Wenn man sich den Raum anguckt, das ist ja ein sehr zersiedelter Raum. Also da ist in der Nähe einer kleinen Stadt, liegt am Rand so ein Industriegebiet, dann kommen schon Äcker, dann stehen da ein paar Häuser dazwischen. Schön ist es ja alles nicht. Und man hält sich vielleicht auch nicht gern da unbedingt auf. Wie kann man sowas besser machen?
Ich lieb's auch. Also ich würde sogar von gegliedert und nicht unbedingt zersiedelt sprechen. Ich glaube, das sind natürlich häufig Orte, die nicht mit Sorgfalt behandelt wurden. In der Schweiz spricht man von der Schönschweiz und von der Gebrauchsschweiz, fand ich einen sehr schönen Begriff. Also wir haben die Innenstädte, die wir pflegen, und dann haben wir häufig die Orte, an denen wir arbeiten, die dann halt irgendwie entstehen mit großen Parkplätzen vorne dran. Aber eigentlich ist das Material, aus dem wir Zukunft gestalten müssen. Und wenn wir Arbeit auch als menschliche Tätigkeit ernst nehmen, wieso soll dann die nicht schön sein? Wieso sollen wir da nicht sorgfältige Umgebungen herstellen?
Wie kann man denn sowas gestalten oder herstellen? dass wir uns zum Beispiel auch, wenn wir rausfahren aus dem Zentrum, uns in diesen Umgebungen wohlfühlen oder vielleicht sogar da wohnen wollen, weil sie wollen ja Leben, Wohnen und Arbeiten an einen Ort auch bringen.
Die wichtigen Stichworte zu dieser Frage sind vermutlich Durchmischung und Dichte. Wenn wir diese Einfamilienhausquartiere anschauen, in denen tagsüber dann häufig nicht mehr wahnsinnig viel passiert, wenn dann die Kinder ausgezogen sind und da in vielen solchen Orten nur noch ältere Menschen leben, auf sehr viel Fläche, dann fehlt so etwas wie die soziale Kraft, um etwas zu erzeugen. Dem kann man baulich begegnen, indem man wirklich baulich verdichtet, indem die Häuser größer werden. Ich bin ein großer Freund von großen Häusern. Die ermöglichen einfach viel mehr. Die ermöglichen soziale Interaktion. Die haben auch eine gewisse Robustheit, wenn sich familiäre, gesellschaftliche Dinge verändern. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Produktion. Also die Kiste auf dem Acker und der große Parkplatz vorne dran, das war vielleicht mal so die pragmatische und einfache Lösung für einen Handwerker, der einfach seinen Betrieb aufbauen wollte. In Zukunft wird uns die Fläche für diese einfache Lösung fehlen und das braucht dann neue Überlegungen, neue Typologien, neue Gebäude und an denen arbeiten wir.
Wenn wir nochmal kurz zurückkommen auf die verdichteten Gebäude, Sie sind ja durchaus auch bekannt als Fan für Hochhäuser, sage ich mal. In der Schweiz ist sowas durchsetzbar. Hier gibt es große Skepsis. Warum? Glauben Sie, ist das so?
Also Hochhäuser eigentlich weniger. Ich würde hohe Häuser sagen.
Was sind hohe Häuser? Wie viele Stockwerke dürfen wir uns da vorstellen?
Das ist eigentlich interessant. Seit den Römern sind die Häuser, wenn du dicht bauen willst, irgendwo bei 6 Geschossen. Das ist ungefähr die Höhe, die du mit einem Backstein ohne komplizierte statische Zusatzmaßnahmen erreichst. Und das ist dann auch der Grund, weshalb Hochhäuser problematisch sind. Das wird einfach teuer.
Und es gibt diese Skepsis, gibt es hier. Warum gibt es sie in der Schweiz nicht? Wo rührt es her? Also so dieses verdichtete hohe Bauen?
Also Schweiz ist vielleicht jetzt auch nicht ganz der scharfe Begriff. Ich bin natürlich schon auch in Zürich sozialisiert worden, habe lange in Zürich gearbeitet und das trifft vermutlich nicht für alle ländlichen Regionen zu, was ich jetzt sage. Aber in Zürich hat man, glaube ich, schon irgendwann mal einfach gemerkt, wenn alle möglichst viel Fläche haben wollen, dann wird's noch teurer und dann geht's nicht mehr. Und das hat zu einem spannenden Mentalitätswandel geführt, den ich hier wirklich so noch nicht wahrnehme, dass man in diesem Abwägen von Preisgünstigkeit, vielleicht auch sozialer Nähe, vielleicht auch gemeinschaftlichen Möglichkeiten plötzlich die Potenziale von relativ großen Gebäuden und großen Siedlungen auch erkannt hat und die jetzt auch in ziemlich großem Stil baut.
Und wie müssen die gestaltet sein, dass sie lebensnah, menschenfreundlich sind?
Da geht es vor allem um die Übergänge. Ich glaube, so vom ganz privaten Raum, den es vermutlich immer brauchen wird, über möglichst viele Abstufungen der zunehmenden Öffentlichkeit bis schlussendlich in den städtischen Raum hinaus. Wenn man das sorgfältig gestaltet und wenn diese Übergänge funktionieren, dann kann eine Gesellschaft entstehen und die kann sich dann diese Räume und Häuser auch aneignen. Das war vermutlich eine Fehlüberlegung auch dieser Trennung dieser Siedlungen, die möglichst im Grünen sein wollten. Und das hat man dann ja noch sozial durchdekliniert. Die Alten sind im Altersheim am Waldrand und die Menschen, die irgendwelche Schwierigkeiten körperlicher oder seelischer Natur haben, sind dann auch noch in einem Heim. Also diese Separierung, das ist, glaube ich, das Verhängnisvolle des 20. Jahrhunderts.
Sie möchten es gern wieder durchmischen und zwar lebendig, ja.
Ich möchte es gern durchmischen und es funktioniert auch. Ich habe ja selber jetzt 20 Jahre lang in der Schweiz in einem unserer Projekte gewohnt und da war ganz spannend zu sehen, wie die Flüchtlingsfamilie, die Behindertenwohngruppe plötzlich so zu etwas wie einem Stolz geführt haben in diesem Haus. Da leben auch vermögendere Leute, ganz unterschiedliches Rat. Und man hat so etwas wie einen Community Spirit entwickelt und ist irgendwie wirklich auch stolz darauf, in so einer Vielfalt der menschlichen Existenzen den Alltag verbringen zu können.
Schauen wir mal, was sich für die IBAZ 27 davon verwirklichen lässt. Sie haben inzwischen 150 Bewerbungen bekommen, Projekte von Städten, Gemeinden, Firmen, Baugenossenschaften. Und Sie haben 14 Quartiere ausgewählt. Welche Voraussetzungen muss man denn mitbringen, um dabei zu sein?
man muss sich mit uns auf einen Weg machen. Wir sind keine Architekturjury, die irgendwie die Pläne anschaut und dann sagt, das ist jetzt wunderschön, das machen wir zum IBA-Projekt. Wir haben gemerkt, das ist wirklich eine gemeinsame Unternehmung. Das geht auch mehrere Monate, bis man gemeinsam entdeckt hat, wo liegen vielleicht auch die Mehrwerte, wenn man sich auf so ein Abenteuer einlässt wie eine IBA. Zuerst mal gibt es natürlich auch Ängste, bauen ist sowieso schon genügend kompliziert, dauert schon lange und jetzt kommt dann noch die IBA und hat noch weitere Anforderungen. Und aber viele hadern natürlich auch, wissen, dass sich die Welt verändert, dass neue Anforderungen auf sie zukommen, nutzen dann die IBA als Experimentierfeld, um mal 2-3 Schritte weiterzugehen als im alltäglichen Geschäft, weil man natürlich weiß, dass man auch das Wissen sich aneignen muss, um zukunftsfähig zu sein. Ich glaube, das ist die Motivation. Und wenn wir dann gemeinsam herausfinden, doch, wir machen diesen internationalen Wettbewerb, doch, wir setzen uns ambitionierte Klimaziele, dann merken wir doch, dass wir zu einem IBA-Projekt.
Also Sie rufen dann ja einen internationalen Architektenwettbewerb aus, Sie haben es gerade angesprochen. Für diese 14 Quartiere gibt es schon preisgekrönte Entwürfe, die ausgesucht wurden, die jetzt umgesetzt werden sollen. Und Sie begleiten das dann mit Ihrem IBA-Team. Die Städte finanzieren es oder die Träger dieser Projekte und Sie sind beratend dabei. Ist das Ihre Aufgabe dann?
In aller Regel ja. Wir möchten mit der IBA und den Projekten zusammen einen Weg beschreiten. In aller Regel sind es internationale Wettbewerbe, da gibt es auch Ausnahmen. Und es gibt diesen Anspruch an die Zukunftsfähigkeit. CO2-Neutralität spielt da natürlich eine große Rolle, neue Energiekonzepte. Und da haben wir mittlerweile über unser Team, wir sind jetzt 20 Leute, natürlich auch schon viele dieser Projekte begleitet. Also wir sind eine extrem lernende Institution. Wir wissen, wie man Wettbewerbe macht. Wir haben ein großes Netzwerk auch von Energieexperten, von Partizipationsmenschen, die wir dann vermitteln können. Wir machen gerne Workshops in den Projekten und bauen so eigentlich das Projekt dann in seiner ganzen Vielschichtigkeit auf.
Ich nenne mal ein paar Beispiele. Sie bauen in Backnang West ein innerstädtisches Quartier mit. Das Sindelfinger Krankenhausareal soll umgestaltet werden. Es gibt das Otto-Quartier in Wendlingen, es gibt auch Projekte in Stuttgart, die Bahnstadt Nürtingen und es gibt zum Beispiel Winnenden. Das haben Sie mir vorher gesagt, das ist ein Projekt, das Sie besonders spannend finden. Warum? Können Sie uns das einfach mal näher vorstellen?
Es ist eines der wenigen Projekte, wo jetzt noch nichts steht. Das ist ein bisschen das Untypische bei Winnenden. Aber es ist ein unbebautes Grundstück, direkt angrenzend an den Bahnhof Winnenden, also extrem gute Standortgunst eigentlich in einer dieser mittleren Städte. Eigentlich wäre es ein Gewerbegebiet im Moment und da hat sich die Stadt überlegt, ist diese Fläche nicht zu wertvoll, um sie jetzt einfach mit eingeschossigen Gewerbehallen zu überbauen und hat dann in einem mutigen Prozess sich entschieden, wir machen den Versuch, wir versuchen ein Gewerbequartier zu bauen, das ist immer noch mehrheitlich Gewerbe, in dem man aber auch wohnen kann, das auch eine hohe Dichte hat, also seit einigen Jahren gibt es im deutschen Baurecht das urbane Gebiet, das sagt es schon im Namen, aber das soll eigentlich auch neue Mischungen und höhere Dichten erlauben. Und da haben wir mit Winden einen internationalen Wettbewerb ausgeschrieben, den ein junges Frankfurter Büro gewonnen hat, schlussendlich mit einer ganz spannenden und auch sehr ausgeklügelten Typologie, wie Funktionen, die sich natürlich teilweise auch behindern oder stören, wie kann ich produzieren in einem dichten Gebiet, in dem auch gewohnt wird. Und das loten wir jetzt auf allen Ebenen aus. Und ich kann Ihnen sagen, es ist wirklich ein Abenteuer. Also da musst du vom Baurecht über die Finanzierung die Dinge wirklich neu denken, teilweise auch Grenzen überwinden, tüfteln. Spannender Prozess. Ich hoffe, wir können da schon 27 erste auch gebaute Gebäude zeigen.
Wie genau kann ich mir das vorstellen? Also Sie haben von 6-geschossigen Gebäuden gesprochen. Kann ich mir vorstellen, dass die Großfirmen, vielleicht Bosch, Mercedes, Porsche, vielleicht da eine Produktion hinstellen, drüber wohnt man? Oder kommen da Mittelständler, kommen da Handwerker? Wie muss ich mir so ein Quartier, in dem zu 20% gewohnt wird und zu 80% also Gewerbe oder Arbeit ist, wie könnte sowas aussehen? Sie haben ja den Siegerentwurf gesehen. Was ist die Vision?
Also das Gebiet hat unterschiedliche Qualitäten. Es beginnt eigentlich bei der Bundesstraße, fällt dann auch topografisch eher zu einer kleinteiligen Überbauung ab. Und darauf schlagen jetzt die Wettbewerbsverfasser Cluster vor. Das sind relativ große Stadtbausteine, 10.000, 20.000 Quadratmeter Nutzfläche. Effektiv sechsgeschossig und jeder dieser Gebäudekörper, der hat ein Inneres und das ist die produktive Seite, da wird auch angeliefert, da kann auch mal ein Werktor offen stehen, ein bisschen Lärm rausgehen und gegen außen wird dann gewohnt und es ist auch ein sehr schöner Landschaftsraum und das spielt auch eine große Rolle in diesem Entwurf, dass die Landschaft eigentlich wie mit Fingern dann auch zwischen diesen Clustern hineinfließen kann und so werden diese unterschiedlichen Welten miteinander verwoben.
Und jetzt geht es darum, Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie müssen ja auch jemanden finden, der da reingeht. Wie helfen Sie da der Stadt Winnenden? Also wie organisieren Sie das jetzt?
Also grundsätzlich haben wir natürlich eine Nachfrage. Also Gewerbe sucht Fläche, den Wohnungsmangel, den kennen wir alle, aber auch das Gewerbe sucht Fläche. Es gibt eine lebendige auch Start-up-Szene, Betriebe werden gegründet und wir sind jetzt wirklich gerade daran, Betriebsmodelle zu entwickeln, wie dann vielleicht eben auch der Flaschner, der eine kleine Fläche braucht, in so einem großen Konglomerat drin sich organisieren kann. Es gibt unterschiedliche Varianten, das ist auch gut so. Ich glaube, jeder dieser Cluster wird eine Art eigene kleine Geschichte erzählen. Vielleicht macht sich das lokale Gewerbe mit einer Kreissparkasse zusammen daran, zu sagen, doch, wir entwickeln diese ganze Hülle. Vielleicht hat ein großes Unternehmen Interesse, einen Wohnungsteil zu übernehmen, vielleicht auch für temporäres Wohnen. Es kommen sehr viele Leute auch für kürzere Zeit hier in die Region. Da strecken wir im Moment die Fühler aus, haben letzte Woche ja auch unser Plenum dazu genutzt, wirklich vor Ort mit vielen Leuten, die sich über solche Dinge Gedanken machen, aus dem Finanzierungsbereich, aus dem Projektentwicklungsbereich, aber auch aus dem industriellen Bereich, über solche Konzepte nachzudenken und sie möglich zu machen.
Wenn ich mir vorstelle, ich würde da wohnen, dann würde ich aber abends schon auch mal gern rausgehen können und eben eine Kneipe ums Eck finden oder ein kleines Kino oder irgendwas, was dieses Quartier auch nachdem die Arbeit zu Ende ist, noch lebendig macht und lebenswert macht.
Das ist ja genau das Potenzial, wenn man die Dinge in einer gewissen Dichte und in einer gewissen Mischung zusammendenkt. Eine Gastronomie, wenn die auch über Mittag noch von den Leuten, die dort arbeiten, genutzt wird und am Abend steht sie dann eher den Bewohnern zur Verfügung, die hat vermutlich auch ökonomisch größeres Potenzial. Kinderbetreuung, all diese Dinge, da vermischen sich, das haben wir auch mit Corona jetzt erlebt, da vermischen sich natürlich auch Lebens- und Arbeits- und Wohnwelten. Und wenn die sich dann gegenseitig unterstützen können, werden plötzlich Dinge möglich, die wir sonst in vielen Quartieren am Verlieren sind. Ich denke an den Einzelhandel.
Wenn Sie solche ambitionierten Pläne zusammen mit der Stadt, die will es ja, gestalten, kann man am Ende davon ausgehen, dass es tatsächlich dann auch so innovativ wird, wie Sie es jetzt denken?
Das denke ich schon. Ich habe eigentlich nie so fest definierte Ziele. Für mich sind solche Projekte immer auch eine Art Reise, die wir gemeinsam unternehmen. Man lotet, man setzt sich vielleicht hohe Ziele, gewisse wird man auch nicht erreichen. Aber das ist ja eigentlich das Spannende, was dann entsteht. Weil das, was dann entsteht, ist das, was möglich ist. Und das ist das Brutale, aber auch das Schöne an der Architektur. Du musst es beweisen. Reden ist einfach.
Das heißt, es ist wichtig, dass dann am Ende was steht, denn die Welt wird dann auf Stuttgart schauen oder die Stadtregion. Und wenn dann was steht, dann kann man auch sich vielleicht leichter dafür begeistern, wenn sowas gebaut ist schon.
Das gebaute Beispiel, das habe ich bei den Projekten in der Schweiz erlebt, das ist unglaublich schlagend. Also es ist sehr schwierig, da hinzukommen, weil am Anfang alle sagen, nein, wir haben es immer so gemacht, geht überhaupt nicht. Aber wenn du es dann geschafft hast, einen Schritt weiter zu gehen, dann ab dem Tag, wo es fertig ist, sagen alle, ja, selbstverständlich, ist ja gar kein Problem, geht. Und mit diesem Pfund möchten wir natürlich wuchern. Und ich glaube, das ist schlussendlich das Faszinierende an internationalen Bauausstellungen, dass sie sich eben diesem Test stellen. Es sind nicht Ideen, du musst die reale Welt um dich überzeugen, das zu finanzieren, das zu bauen, das zu nutzen. Und das braucht ab und zu auch ein bisschen Hirnakrobatik, sich da zwischen Avantgarde, dem, was wir uns in der Zukunft vorstellen, dem, was heute möglich ist, zu bewegen. Entspricht aber natürlich der Herausforderung der Zeit, weil wir wissen alle, dass wir eigentlich schon ein bisschen spät dran sind mit gewissen Herausforderungen bezüglich Umweltqualität. Bauen ist eine unglaubliche Ressourcenverschleuderung auf jeder Ebene. Das müssen wir dringend ändern. Und da jetzt diesen Schwung auszunutzen, das ist natürlich etwas, was mich fasziniert und auch motiviert an diesem Projekt.
Sie schauen ja auch auf die Stadtzentren selbst, denn die sind ja auch wahnsinnig wichtig für eine Identifikation in der Region. Also wie sehen Sie die? Was beobachten Sie da im Moment? Was ist da wichtig?
Also wenn wir die Stadt Stuttgart selber nehmen, gab es natürlich auch eine Art Ausdünnung der Stadtkultur. Also kulturell läuft sehr viel, aber wenn ich die Königstraße hochgehe, dann ist das Einzelhandel, wie ich ihn in allen europäischen Städten sehe, und der ist im Moment unter einem gewaltigen Druck. Gewohnt wird praktisch nicht mehr in der Innenstadt. Und da würde ich schon sagen, Krise als Chance. Preise müssen halt runter. Man kann nicht einfach nur noch an die internationalen Konzerne vermieten. Das wird vermutlich nicht mehr funktionieren. Man wird sich neue Nutzungen überlegen müssen. Man wird vielleicht dann auch wieder den einen oder anderen Erdgeschossraum für die lokale Community zur Verfügung stellen. Wohnen ist ein großes Thema. Also ich glaube auch, die Stadtzentren haben vielleicht noch die Fassaden der Vielfalt, aber in vielen Funktionen leisten sie das, was wir von ihnen eigentlich erwarten, auch nicht mehr.
Was sind da die Inspirationen, die die IBA bringt?
Die IBA denkt Dinge zusammen, und zwar an jedem Ort. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Stadtzentren sind natürlich ein Symbol für Hierarchien, waren es immer, da waren die Schlösser, da war die Macht, da war die Herrschaft. Diese Funktion, die werden sie teilweise auch behalten, wenn ich an die großen Kulturinstitutionen denke. Wenn sie aber nur das sind, dann dörren sie auch aus. Resilienz ist da vielleicht ein gutes Wort. Vielfalt produziert Stabilität. Wenn sich dann an irgendeiner Stelle etwas verändert, bricht nicht das ganze System zusammen. Und ich glaube, diese Stabilität, die brauchen wir an allen Orten, und wir erreichen sie nur, wenn wir alle Orte lieben. Deshalb muss man sich auch in ein Gewerbegebiet verlieben können, bin ich absolut überzeugt. Weil das sind die Bestandteile, das sind auch materiell die Bestandteile, aus denen unsere gemachte Welt besteht, und mit denen müssen wir sorgfältig umgehen.
Aber Sie wollen ja Fabriken auch schöner bauen. Dann kann man sich vielleicht auch besser in ein Gewerbegebiet verlieben, oder?
Das ist natürlich so. Und wir sehen es ja schon bei den historischen Fabriken, die wir zum Teil jetzt denkmalschützen, die auch wunderbare Räume anbieten. Bei vielen produktiven Bereichen sind wir natürlich immer noch in diesen Sicherheitsvorstellungen. Das braucht es teilweise auch. Da braucht es Zäune, da hat man auch Angst, irgendwelche Betriebsgeheimnisse zu verraten. Ich glaube, das muss man wie auseinander dividieren. Es braucht diese geschützten Räume, es braucht sicher auch die Räume für Logistik, aber für ganz viele Bereiche braucht es das nicht mehr. Und sich da dann zu überlegen, kann ich vielleicht sogar eine Fläche mit einem Mitbewerber teilen, damit die Angestellten von dem nicht jeden Tag quer durch die Region pendeln müssen, kann man da gewisse Grenzen zurücknehmen und aufweichen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Prozess, in dem wir im Moment stecken.
SWR 2 Zeitgenossen mit Andreas Hofer, dem Intendanten der internationalen Bauausstellung der IBA 27 Stadtregion Stuttgart. Herr Hofer, wie kam es überhaupt, dass Sie sich für Architektur interessiert haben?
Ich habe mir das ziemlich schwer gemacht in der Jugend. Das war eine schwierige Zeit. Also im Nachbardorf wurde ein Atomkraftwerk gebaut und alle diese Auseinandersetzungen, Club of Rome, also das spielte wirklich eine große Rolle in meinem Leben. Und ich habe mich dann sehr intensiv mit Philosophie und eher geisteswissenschaftlichen Dingen beschäftigt und bei einem Praktikum in Ägypten gemerkt, ich gehöre hierhin nach Zentraleuropa und ich will etwas tun. Ich möchte eigentlich wirklich etwas zeigen. Und das ist eigentlich die IBA-Geschichte schlussendlich jetzt geworden. Deshalb freut es mich auch so sehr, dass ich an diese Stelle kam und habe mich deshalb dann entschlossen, Architektur zu studieren und mich wirklich mit den gesellschaftlichen und den materiellen und den ökonomischen Widersprüchen dieser Welt halt irgendwie abzufinden, aber sie zu verändern, zu versuchen.
Sie Sie sind Jahrgang 62, Sie kommen aus dieser Ökologiebewegung vielleicht auch, oder?
Ich habe eigentlich nie so richtig in eine Bewegung gehört, aber natürlich die Themen, die haben uns sehr intensiv beschäftigt.
Sie sind Schweizer. Gibt es was, das Sie hier am Schwäbischen total vermissen?
Also das Wasser. Also für jemanden, der aus Zürich kommt, ich habe 50 Meter neben der Limmat, neben dem Fluss gewohnt, da gehst du am Abend mal kurz rein. Der See ist natürlich auch großartig, das vermisse ich.
Wie leben Sie denn jetzt in Stuttgart?
Ich lebe in einem der wenigen innerstädtischen, dichten Quartiere im Westen von Stuttgart, in einer sehr schönen Wohnung. Gefällt mir auch gut. Ich hatte das Glück, dass meine Partnerin sofort gesagt hat, ja, Stuttgart, ich komme mit, versuchen wir mal eine andere Stadt, ein anderes Leben. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Und genieße das, merke aber natürlich schon auch den Druck im Wohnungsmarkt, gerade in diesem Quartier. Also wie da die Häuser aufgewertet werden, wie die günstigen Wohnungen verschwinden, macht mich traurig und besorgt mich.
Wie kann denn die IBA dazu beitragen, dieses Problem Wohnungsnot vielleicht so ein bisschen noch mal mehr ins Bewusstsein zu rücken?
Ins Bewusstsein rücken, ja, wobei ich glaube,
das ist im Bewusstsein.
Es ja, ist im Bewusstsein ja. Der meisten, weil sie es am eigenen Leib erleben. Und sonst muss ich sie ein bisschen enttäuschen. Also eine IBA ist jetzt halt wirklich nicht die große Planungskampagne, die Massenwohnungsbau betreibt oder solche Dinge. Das Exemplarische möchte ich damit ansprechen, dass eine IBA hat. Wir können die Wohnungsprobleme in Stuttgart nicht lösen, aber wir können vielleicht Strategien und neue Wege aufzeigen, wie Wohnungsbau in Zukunft aussehen könnte.
Wie könnte der aussehen?
Wir beschäftigen uns eigentlich eher mit den Typologien. Also ein Teil des Wohnungsmangels wird ja auch über sehr großen Wohnflächenkonsum produziert und das ist nicht nur Wohlstand und ich hätte gern eine schöne große Wohnung, sondern das ist wirklich auch ein Wohnungssystem, das natürlich den Altbestand stärker schützt. Das heißt, wenn meine Kinder ausziehen, bleibe ich in der großen Wohnung, weil die kleinere, vielleicht barrierefreie, die ich sogar gerne hätte, die gibt's nicht oder sie ist sogar teurer als die, die ich jetzt habe. Und so dünnt sich eigentlich das soziale Leben in den Quartieren noch weiter aus. Also Stuttgart hat, glaube ich, das letzte Jahr auch wieder zum ersten Mal Einwohner und Einwohnerinnen verloren. Das war lange ein normaler Trend in den Großstädten. Also jeder braucht ein bisschen mehr Fläche. Das heißt, im Gesamten sinkt eigentlich die Bevölkerung. Und wir sind jetzt eigentlich am Begreifen, dass dieser Standardwohnungsbau, Mami, Papi, zwei Kinder, für den man Millionen von Wohnungen produziert hat in der Nachkriegszeit, dass der eigentlich nicht mehr zur Gesellschaft passt.
Also 50% Singles sind in den
50%
Städten.
Singles, drei Viertel Kleinhaushalte. Also da fehlen uns neue Modelle. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir einfach Tausende von Einzimmerwohnungen bauen müssen, dann produzieren wir wieder die sozialen Probleme in kurzer Frist, sondern dass wir wirklich neue Modelle des Zusammenlebens entwickeln müssen.
Da sind Sie ja eigentlich ein Spezialist für, denn Sie haben in der Schweiz Ihren Werdegang, Sie haben Architektur studiert in Zürich, sind in Luzern geboren und aber dann in Zürich auch geblieben. Und Sie haben beim Architekturbüro Archipel geplant und gearbeitet als Architekt und Sie haben innovative Projekte entwickelt. Mehr als Wohnen heißt eines davon. Was haben diese Projekte ausgemacht?
Es war eigentlich eine persönliche Erfahrung. Also ich habe in so einer dieser spekulativen Hochzeiten studiert in Zürich und Zürich ist ja jetzt auch nicht bekannt für den ganz günstigen Wohnungsbau und habe es einfach am eigenen Leib erlebt und daraus sind dann wirklich in einer Mischung aus Protest und wie könnten wir es jetzt konkret anders machen, diese genossenschaftlichen innovativen Wohnbauprojekte entstanden, wo wir uns alle diese Fragen eigentlich schon gestellt haben. Also die Frage der Nachhaltigkeit, der sozialen Integration. Schlussendlich gab es natürlich die Wurzel des genossenschaftlichen Wohnungsbaus, der immer sehr stark war in Zürich. Und wir haben uns dieser Genossenschaften fast wie als Gefäß bedient, um neue Dinge auszuprobieren. Und das Faszinierende, und das wäre dann vielleicht auch so fast ein Traum für die IBA, das hat mittlerweile eine Breite erreicht. Also ich glaube, wir müssen wegkommen von diesen Leuchttürmen, von diesen Pionierprojekten und wirklich über das Wohnen für alle und das mehr als Wohnen für mehr oder für eine Mehrheit der Bevölkerung sprechen. Und das ist uns, glaube ich, in diesem Milieu gelungen. Es gab vor 10 Jahren auch eine Volksabstimmung, wo, ich weiß doch nicht, über 80% der Bevölkerung gesagt hat, wir wollen einen Drittel gemeinwohlorientierten, genossenschaftlichen oder kommunalen Wohnungsbau in einer der reichsten und teuersten Städte der Welt. Und da fällt mir jetzt natürlich im Vergleich schon auch auf, dass diese Kultur, vielleicht auch dieses Selbstbewusstsein, wir können ein System gestalten, die Stadt gehört eigentlich uns, dass das vermutlich in diesen neoliberalen Wellen, die es hier gab, schon sehr stark verloren ging und jetzt zurückerobert werden muss.
Was viel Arbeit bedeutet, und viele schauen ja auch mit Interesse auf die IBA, die ja in so eine Richtung auch arbeiten soll, das ist ja ein gewaltiger Druck, der da auf einem lastet auch, oder?
Das ist ein gewaltiger Druck auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch ein riesiger Freiraum natürlich. Wir sind ein bisschen die Exoten. Wir sind kein Planungsamt, wir sind auch nicht politisch gewählt, wir sind keine Partei. Wir haben den Auftrag, Grenzen zu überschreiten, zu experimentieren im Hier und dieser Ausnahmezustand auf Zeit, wie er häufig genannt wird. Und wir versuchen, diesen Raum zu füllen. Und ich bin erstaunt darüber, wie gut uns das gelingt. Also man könnte ja auch sagen, was macht diese blöde IBA da? Also gebt uns Geld, schafft Gesetze ab, das können wir ja alles so nicht. Aber allein die Aussicht, da Teil eines faszinierenden Projektes zu sein, Dinge mal quer denken zu können, neu denken zu können, die motiviert offenbar ganz viele Leute. Und das ist vermutlich auch ein Zeichen der Zeit.
SWR 2 Zeitgenossen mit Andreas Hofer, dem Intendanten der Internationalen Bauausstellung IBA 27 der Stadtregion Stuttgart. Herr Hofer, ich finde, ganz am Anfang, da haben wir ein extrem spannendes Thema angesprochen. Sie haben davon gesprochen, dass wir leben ja in der Automobilindustrie, Region Stuttgart, geht weit darüber hinaus mit den ganzen Zulieferern. Gerade die Automobilindustrie ist in einem extrem technischen Transformationsprozess. Keiner weiß genau, wie das alles enden wird. Sie haben es vorhin angesprochen, die IBA könnte vielleicht in diese Richtung auch neue Prozesse anstoßen. Was können Sie sich da vorstellen? Das ist ja ein ganz gewaltiger Anspruch.
Also wir wehren uns zum Teil ein bisschen dieses Thema. Und ich glaube, solche Dinge muss man, glaube ich, im politischen Körper lassen. Das muss die Gesellschaft Entscheide fällen. Was uns aber natürlich ganz konkret in den Projekten beschäftigt, das ist der ruhende Verkehr. Das ist die Autos, die stehen ja 97% der Zeit, brauchen viel Platz, sind auch ein Verkehrshindernis selber. Und da stellen wir natürlich schon die Frage, zusammen mit unseren Projektpartnern, jetzt braucht's die vermutlich noch in dieser Menge, perspektivisch vielleicht viel weniger. Wie gehen wir mit diesen Infrastrukturen um? Das hat auch etwas mit Energie und mit Geld zu tun. Und da kommen wir eigentlich bei den meisten größeren Projekten auf so Mischlösungen, dass man sagt, Tiefgarage vielleicht für einen perspektivisch massiv reduzierten Bedarf. Daneben vielleicht ein Parkhaus, das aber schon so gedacht ist, dass es allenfalls demontiert, vielleicht auch umgenutzt in Bürofläche oder in Wohnraum. Also man muss da, glaube ich, im Moment in einer sehr großen Ergebnisoffenheit agil bleiben, weil wie es dann wirklich aussieht, wissen wir alle nicht so richtig. Ich persönlich glaube schon, dass diese Technologien, die im Moment entwickelt werden, die Nutzung der Fahrzeuge intensivieren wird. Das heißt, es werden weniger sein.
Ein anderes wichtiges Thema, das Sie ja auch schon mehrfach jetzt angesprochen haben, ist der Klimaschutz im Grunde. Wir erleben es, es gibt immer noch Städte, die Plätze jetzt aktuell bauen ohne Grün. Warum ist es so schwer, da in die Umsetzung zu kommen, sage ich mal? Wir wissen es ja alle, der Klimawandel steht vor der Tür. Wir haben Starkregenereignisse. Wir haben vor einigen Tagen gesehen, British Columbia, 50 Grad, viel zu heiß, viele Tote. Was muss passieren?
Die kargen Plätze haben effektiv häufig etwas mit den darunterliegenden Tiefgaragen zu tun. Also die Flächenbedarfe, die wir in den Innenstädten haben, die führen häufig wirklich zu sehr großen versiegelten Flächen. Also da hängen die beiden Probleme ein bisschen zusammen. Und dann ist es natürlich schon so, dass wir in einem unglaublich dynamischen Prozess sind, uns mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Ich glaube, dieses Grün in der Stadt, diese grün-blaue Infrastruktur, was machen wir mit dem Wasser, das nehme ich jetzt in der Fachwelt eigentlich erst seit etwa 3-4 Jahren als Thema wahr. Das heißt, da passiert sehr viel im Moment, aber man sieht es noch nicht in der Stadt. Es ist auch schwierig, Infrastrukturen wirklich neu zu denken. Das sind riesige Entsorgungssysteme mit diesen Regenrückhaltebecken, Kläranlagen, die wir aufgebaut haben. Ich fand das sehr spannend jetzt, das Starkregenereignis der letzten Tage, das uns gezeigt hat, dass wir vermutlich jetzt schon an der Kapazitätsgrenze am Operieren sind. Und der Schlüssel, und das ist eine wahnsinnige Aufgabe, ist in die Quartiere, in die einzelnen Straßen hineinzugehen, dort Versickerungsflächen zu schaffen, dort mehr Grün anzusiedeln. Und wenn wir da die Potenziale nutzen, wenn wir da die Bäume pflanzen, wenn wir da das Wasser zurückhalten und es zur Bewässerung der Bäume brauchen, das kommt ja auch auf uns zu. Wir rennen ja latent in einen Wassermangel hinein auch, also zu viel in zu kurzer Zeit, aber dann kommt wieder die nächste Dürreperiode. Ich sehe da eine Mammutaufgabe, aber natürlich auch eine grünere und zirkulärere Stadt, die auf uns zukommt. Da müssen wir beginnen.
Sie träumen ja auch ein bisschen von urbaner Landwirtschaft. Da gibt es ja auch Ansätze.
Ich träume ganz ein bisschen von urbaner Landwirtschaft.
Was ist das genau?
Es ist natürlich auch ein Mega-Hype, aber eigentlich ein schöner Hype. Also
aber nicht gestapelte Agrarfabriken in der Stadt, sondern was ganz anderes, richtig?
Das Wichtigste und das Erste ist vermutlich die soziale Komponente in diesem Urban Gardening. Ich habe ja viel auch mit Partizipation gearbeitet, aber zusammen Gemüse anpflanzen, das kannst du jetzt auch mit jemandem, der nicht Deutsch kann. Es ist wichtig für die Kinder, dass sie lernen, wie solche Produkte entstehen. Und es kann vermutlich einen Teil der Transportwege einsparen. Ich denke da wirklich eher an die Kräuter und das Gemüse vielleicht. Wir haben das auch versucht, wissenschaftlich als Potenzial abzuklären. Man darf es nicht überschätzen, welchen Beitrag es zur Ernährung leisten kann. Wo es aber sehr spannend wird, das ist in diesen Grenzräumen der Stadt. Wir haben da ein wunderbares Projekt in Fellbach, wo wirklich noch kommerzielle Landwirtschaft stattfindet. Die spüren natürlich diesen Flächendruck auch. Und die haben schon viele Schritte Richtung höherwertige Produkte gemacht. Und es könnte schon sein, dass in Teilbereichen vielleicht sogar eine Vertikalisierung und eine Intensivierung der Landwirtschaft stattfindet. War übrigens auch der Vorschlag in Winnenden, auf gewissen Dächern noch Treibhäuser zu bauen. Experimente finde ich toll in diese Richtung. Ja.
Am Ende hängt es vielleicht doch alles an den explodierenden Bodenpreisen, auch um solche Projekte zu gestalten. Auch wenn man dann nach Stuttgart guckt und sich oder die Stadtregion anguckt und sich Beispiele holen will, fehlt der politische Wille, um da wirklich einzugreifen und zu sagen, wir müssen anders denken, damit wir unsere Städte anders bauen können und nicht nur auf Profit schauen?
Ich glaube, der politische Wille fehlt nicht. Aber der politische Willen ist halt häufig ein Wille, der sich auf eine Wahlperiode von 4 Jahren beschränkt. Und solche Prozesse, einen größeren Teil des Bodens spekulativen Prozessen zu entziehen, und ich finde das völlig richtig. Und ich glaube, das braucht eine Stadt auch, damit sie stabil über Krisen und Boomjahre hinwegkommt. Die brauchen einen sehr langen Atem. Und man darf nicht vergessen, wir haben in den Nullerjahren darüber gesprochen, dass die Städte schrumpfen, dass es diesen Wohnungsbau gar nicht mehr braucht. Dann wurden auch sehr viele Wohnungen verkauft. Wir befinden uns in einer Nullzinsphase, wo Milliarden riesige Beträge Anlagen suchen. Und in dieser Gemengelage dann eine gute Bodenpolitik zu betreiben, das ist eine sehr herausfordernde Aufgabe.
Sie denken ja auch darüber nach, dass der Boden vielleicht gar nicht mehr den Menschen gehören muss, die darauf was bauen, sei es jetzt ein privater Investor, ein Unternehmen oder eine Stadt, sondern Sie denken da an Erbpacht.
Das ist natürlich eine der bewährtesten und erfolgreichsten und auch dauerhaftesten Methoden, um einen Immobilienmarkt zuzulassen, den aber nicht in den Bodenpreis umzulenken. Also ich kann mit dem Haus und seinen Erträgen durchaus Geld verdienen, das ist auch okay. Aber wenn wir es mit sehr hochwertigen Märkten zu tun haben und Stuttgart ist ein gesuchter Ort, dann kann es dir passieren, dass plötzlich die Wertschöpfung nur noch über den Boden passiert. Und das hat natürlich dauerhafte Auswirkungen, weil das schlägt dann umgekehrt wieder auf die Mieten zurück. Und dann befindet man sich so in einer Teufelsspirale, aus der man fast nicht mehr rausfindet.
Das heißt, die Städte müssten sich eigentlich so viel Land wie möglich sichern, damit dieses Erbpachtmodell funktionieren kann.
Genau. Ich kann es vielleicht am Beispiel der Stadt Zürich gut erklären, weil da hatten wir genau diese Entwicklung jetzt über einen langen historischen Zeitraum. Da gab es Eingemeindungen, wo sehr große Flächen an die Stadt fielen. Und in einem ersten Schritt in den 20er, 30er, 40er Jahren hat die Stadt diese Flächen verkauft. Seit den 60er Jahren gibt es eine Regelung, die Stadt Zürich verkauft kein Grundstück. Und sie gibt es ausschließlich in Erbpacht an gemeinwohlorientierte Bauträger. Und dadurch ist eine Korrektur entstanden im städtischen Wohnungsmarkt, der spürbar wird. Also zum ersten einmal hast du immer noch 20-30% der Bevölkerung, die wirklich diesen bezahlbaren Wohnraum nutzen können. Und umgekehrt wirkt es natürlich auch dämpfend auf die in privater Hand befindlichen Grundstücke. Und die Stadt hat einen dauerhaften Ertrag. Wenn sie es verkaufen würde, hätte sie einen kurzen Moment einen großen Gewinn. Aber mit diesen Erbpachtverträgen hat sie einen dauerhaften Zufluss in die Stadtkasse und kann, wenn der Vertrag ausläuft, wieder darüber entscheiden, wollen wir das Grundstück zurücknehmen, selber etwas machen, lassen wir es weiterlaufen, passen vielleicht diese Pacht ein bisschen an und der spekulative Verkauf, der findet so eigentlich nicht statt.
Um Leute von solchen Modellen zu überzeugen, was braucht es da für eine Eigenschaft? Persönlich, Sie angesprochen.
Wir haben ja bei ganz vielen schwierigen Fragen in unserer Gesellschaft so einen Widerspruch zwischen Erkenntnis und Tun. Und das hat natürlich gerade in einer süddeutschen Mentalität, wo viel über Besitz und Sicherheit funktioniert in der Gesellschaft, zuerst vielleicht auch irritierende Effekte. Also die Leute kennen es nicht, die Leute haben vielleicht auch Angst, weil natürlich Eigentum auch eine soziale Sicherung für viele bedeutet, vielleicht auch perspektivisch auf das Alter. Sich dann aus solchen Welten zu verabschieden, neue Modelle auszuprobieren, das stößt schon auf Widerstand, weil es doch auch vitale Bereiche unseres Alltags und unseres Lebens betrifft. Wir sind aber, glaube ich, mittlerweile mit dem bestehenden System an Grenzen gekommen, die uns dazu zwingen, neue Dinge auszuprobieren.
Die IBA als Reallabor, könnte man also sagen, und mit viel Experimenten, mit hoffentlich zukunftsträchtigen Konzepten. Sie haben noch 6 Jahre bis zur Eröffnung. Wo stehen Sie im Moment?
Ich habe den Begriff Reallabor nicht mehr so gerne, weil er irgendwie auch sagt, ja, da ist der Sandkasten, mach da mal und wir machen unsere Dinge weiter. Ich glaube, wir sind gesellschaftlich und von den Herausforderungen der Umwelt, der Ökonomie an einem Punkt, wo wir eben nicht mehr Leuchttürme brauchen, sondern Praxis, urbane Praxis. Die IBA natürlich ist ein Ausnahmezustand, die IBA ist ein Fokus, die IBA ist nicht alltägliche Politik, aber wir suchen eigentlich das neue Normale.
Das neue Normale muss ja auch geplant werden. Planungsprozesse dauern lang. Gibt es die Erfahrung, dass die IBA solche Prozesse auch beschleunigen kann?
Es gibt die Erfahrung, es kennen alle das Datum, 2027 müssen wir es hinkriegen und das wirkt schon als Filter. Also ich bin in vielen Gemeinderäten hier in der Region auch und das wird dann natürlich offen diskutiert, wollen wir uns dieses Ziel setzen und dann möchten wir es aber auch erreichen und das heißt dann aber vielleicht auch, dass wir mal gewisse Dinge ein bisschen zügiger angehen müssen. Also diesen Katalysatoreffekt, den nehme ich wahr. Und dann gibt's aber natürlich auch ganz viele, die entscheiden, nein, darauf lassen wir uns nicht ein. Und die sind dann auch nicht bei uns, das ist auch okay. Aber bei den IBA-Projekten spüre ich das schon.
Was wünschen Sie sich, wenn Sie auf 2027 schauen?
Ich wünsche mir, dass etwas passiert ist. Und ich glaube, das kann man jetzt schon sagen, das ist so. Also wir lösen etwas aus. Ich hätte auch nie diesen Zuspruch erwartet. Ich habe mit viel mehr Widerständen gerechnet. Ich glaube, es war so wie, die Zeit ist reif an vielen Orten, um mal diesen Sprung zu tun, um sich mal diesen Fragen zu stellen. Da spüre ich auch große Begeisterung bei meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Es ist ein tolles Projekt, das wir haben, und auch bei vielen, die mit uns Projekte machen.